Geschlossene Restaurants, Menschen mit Masken, leergefegte Straßen und die täglichen Infektionszahlen. Das alles prägte, neben vielem anderen, 3 Jahre lang unseren Alltag. Bis zum 5. April 2023, als Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD das Auslaufen aller Maßnahmen gegen das Coronavirus verkündete. Das Virus ist nämlich endemisch geworden. Das heißt, wir werden ihm weiterhin ausgesetzt sein, aber eine Infektion ist für die meisten Menschen keine potenziell tödliche Gefahr mehr. Zeit für eine erste Bilanz. Was wissen wir heute? Waren die Schutzmaßnahmen gerechtfertigt? Wurde die Gefährlichkeit des Coronavirus korrekt eingeschätzt? Wie können wir die Folgen und Nachwirkungen der Gesundheitskrise so aufarbeiten, dass wir auf die nächste Pandemie besser vorbereitet sind? Diese Fragen zu beantworten ist mühsam, detailreich und kleinschrittig. Auch in dieser Sendung können wir nur einige davon exemplarisch beleuchten. Fest steht aber, mit pauschalen Urteilen kommen wir nicht weiter. Wir müssen alle Ebenen betrachten, die politische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle, wissenschaftliche und medizinische Ebene. Und uns nicht ausschließlich auf einen Bereich konzentrieren, so wie es in diesen Wochen zu beobachten ist. Ein Online-Magazin hatte darauf geklagt, die Protokolle des Corona-Krisenstabs vom RKI öffentlich zu machen. Betrieben wird dieses Magazin von einem Autor, der durch Verschwörungserzählungen aufgefallen ist. Jetzt liegen mehr als 1000 Seiten Protokoll vor und an ihnen entzündet sich eine hitzige politische Diskussion, in der behauptet wird, dass die Politik während der Pandemie versagt habe, weil sie ohne wissenschaftliche Grundlage weitreichende Entscheidungen getroffen habe. Als vermeintlicher Beweis dafür gilt die Schwärzung von Namen im Protokoll. Die Vorwürfe sind nicht neu und bekommen durch die Protokolle auch nicht mehr Gewicht. Und zur Aufarbeitung der Pandemie tragen sie auch nicht viel bei.
Man muss, glaube ich, immer noch mal sich gut erinnern und man muss die Dinge auch vernünftig aufarbeiten. Was war denn damals eigentlich? Wie war die Situation Anfang 2020 oder Anfang 2021? Das wird heute alles so in einen Topf geworfen, aber diese ganzen Corona-Wellen, wir haben ja 8, 10 Wellen gehabt, die waren natürlich auch alle unterschiedlich und führten zu ganz verschiedenen Belastungen. Und oft wird das so alles vermischt als die Corona-Pandemie, aber die Pandemie war halt extrem vielschichtig.
Sagt der Leiter der Intensivmedizin vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg, Professor Stefan Kluge. Viele haben das vergessen oder verdrängt. Am Anfang war das Virus und seine Eigenschaften nahezu unbekannt. Keiner wusste, wie es sich überträgt. Atemluft oder Oberflächen? Was richtet es im Körper an? Lungenentzündung oder doch auch eine Schädigung anderer Organe?
Erstmal war eine extreme Unsicherheit. Damals, ganz am Anfang erinnere ich mich, saßen wir hier in einer Taskforce zusammen. Da waren dann die ersten Patienten in Bayern identifiziert worden. In Norddeutschland, in Hamburg gab es noch keinen Patienten. Und da war einfach erstmal auch Angst. Ich muss diese Patienten behandeln und versterbe vielleicht an dieser neuen Viruserkrankung.
Vor allem im ersten und zweiten Jahr der Pandemie standen die Kliniken unter massivem Druck. Weder sie noch unser Gesundheitssystem waren ausreichend vorbereitet. Es gab nicht genügend Schutzkleidung, Masken, Testkits, zu wenig Intensivbetten. Und vor allem deutlich zu wenig Personal. Krisenstäbe mussten eingerichtet, Stationen zusammengelegt werden, nicht lebenswichtige Operationen wurden auf irgendwann verschoben. Dazu die Patienten aus anderen Krankenhäusern und dem europäischen Ausland, weil Kliniken in Italien und Frankreich komplett überfüllt waren. Um einen solchen Kollaps wie in Italien oder Frankreich zu vermeiden, gab es Lockdowns und nächtliche Sperrstunden, die das öffentliche Leben lahmlegten. Denn es ging, gerade in den ersten beiden Jahren, vor allem darum, Infektionsketten zu durchbrechen, um weitere Schwerstkranke und Tote zu vermeiden. Auch deshalb gab es zum Beispiel das bittere Verbot, von sterbenden Angehörigen in den Kliniken Abschied nehmen zu dürfen. Also verordnete die Politik den Rückzug ins Private und auch das systematische Testen. Erst nach und nach fanden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heraus, was wir heute für selbstverständlich halten. Dass sich das Virus durch die Atemluft überträgt, dass es alle Organe des Körpers angreifen kann, sogar das Gehirn, und dass eine überschießende Immunreaktion die Ursache dafür ist, dass Menschen daran sterben. Die Forschenden entwickelten im Rekordtempo Impfstoffe und Medikamente und so bekamen wir die Pandemie Monat für Monat besser in den Griff, erklärt Professor Carsten Watzel, Immunologe an der Technischen Universität in Dortmund.
Das Virus hat sich ja schon verändert. Die Omikron-Variante, mit der wir es jetzt zu tun haben, ist zum Glück nicht so krankmachend wie zum Beispiel die Delta-Variante oder auch das Ursprungsvirus. Was sich aber auch verändert hat, ist natürlich unsere Immunität. Am Anfang war dieses Virus komplett neu für uns. Da waren wir alle immunologisch naiv, so wie man schön sagt. Mittlerweile gibt es, glaube ich, kaum noch jemanden, der weder geimpft noch genesen ist. Und das trägt halt auch dazu bei, dass dann jede weitere Infektion milder verläuft.
Die akute pandemische Gesundheitsgefahr haben wir also bewältigt. Aber das bedeutet nicht, dass alle Einschränkungen und Schutzmaßnahmen damals übertrieben waren, wie jetzt manche meinen. Denn die Situation heute lässt sich nicht vergleichen mit März oder April 2020, als das neuartige Virus auch bei uns die ersten Infizierten schwer krank machte und vielen das Leben nahm. Ganz anders jetzt und im vergangenen Jahr, sagt Stefan Kluge.
Es ist ja so, dass sich die Corona-Infektion doch verändert hat durch die Immunität. Also Impfungen und durchgemachte Infektionen haben wir deutlich weniger schwere Verläufe gesehen. Die gab es noch in Einzelfällen, aber das war nicht mehr zu vergleichen mit den früheren Wellen der Pandemie. Und das betraf vor allem halt Menschen ohne Immunität, die auch eine schwere Grunderkrankung haben. Diese Welle, die haben wir schon bemerkt, aber es war kein Vergleich mehr mit den ersten Pandemiewellen.
Wo stehen wir also jetzt? Schauen wir als erstes auf einige der gesundheitlichen Folgen der Pandemie. Dazu gehören übergewichtige Kinder mit Bewegungsdefizit, Nieren- und Herzstörungen als organische Schäden nach Covid, die Zunahme von Essstörungen, psychische Auffälligkeiten und Post-Covid. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht von schätzungsweise rund 36 Millionen Menschen, die allein in Europa von Post-Covid betroffen sind.
Es ist eine sehr komplexe Erkrankung und sie ist auch lange Zeit falsch eingeordnet worden, oft als eine Erkrankung ähnlich wie Depressionen oder Burnout. Und es gibt daher bis heute wenig Forschung, wenig Evidenzen zu Therapien aus klinischen Studien und das Wissen um postinfektiöse Erkrankungen ist gering.
Erklärt Professor Carmen Scheibenbogen, eine der wenigen Expertinnen auf diesem Gebiet. Sie leitet die Post-Covid-Ambulanz an der Charité in Berlin. Da die Symptome sehr unterschiedlich sind, sie reichen von leichter Konzentrationsschwäche bis zum chronischen Erschöpfungssyndrom, ist die Diagnostik von Post-Covid schwierig. Und obwohl die Krankheit bereits seit langem als Folge einer Viruserkrankung bekannt ist, wissen die Forschenden bisher wenig über Ursache, Verlauf und Therapie. Das soll sich jetzt ändern, hat die Politik beschlossen, durch Forschungsprojekte, Beratungs- und Behandlungszentren. Zu den gesundheitlichen und sozialen Folgen der Pandemie gehört auch der deutliche Anstieg von psychischen Auffälligkeiten und Erkrankungen. Vor allem bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Kritiker mutmaßen, der Anstieg sei mit den Schulschließungen zu erklären, mit der sozialen Isolation, der viele Kinder und Jugendliche in der Zeit ausgesetzt waren. Aber auch in anderen Ländern wie Schweden, wo die Schulen nicht geschlossen worden sind, beobachten Fachleute diesen deutlichen Anstieg von psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Die Ursachen dafür sind also offenbar deutlich komplexer. Das konnte Professor Ulrike Ravens-Sieberer, Kinder- und Jugendpsychiaterin am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg, mit einer repräsentativen Studie namens COPSI zeigen.
Wir können sehen, dass Kinder besonders stark belastet sind, wenn eben Eltern auch eine geringe Bildung haben, also oft mit einem Migrationshintergrund, wo auch die Sprache nicht gesprochen wird, aber auch die auf beengtem Raum leben und vor allen Dingen auch, wo die Eltern selber psychisch belastet sind.
Die Schulschließungen waren also nicht allein die Ursache für die Zunahme der psychischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Aber sie haben deutlich gezeigt, dass sich die soziale Ungleichheit in unserer Gesellschaft durch die Herausforderungen während der Pandemie wie unter einem Brennglas weiter verstärkt haben. Sozial schwächere Familien hatten auf allen Ebenen, auch im Hinblick auf die Rückzugsmöglichkeiten, weniger Ressourcen, um den Wegfall der herkömmlichen Strukturen und Angebote zu kompensieren, erklärt der Epidemiologe von der Universität Bremen, Professor Hajo Zeeb.
Wen hat das dann sehr betroffen? Und natürlich war es ja nicht gleich verteilt in der Bevölkerung. Wir haben ärmere Menschen, Menschen, die eng zusammenleben mussten oder die Jobs hatten, wo es nicht leicht war, sich auseinander zu dividieren. Die waren besonders betroffen. Und auch da muss man jetzt natürlich unter diesem Aspekt, dass man den Schwächeren irgendwie bessere Hilfestellung gibt, auch besser vorbereiten und sagen, hier müssen wir hingehen, um auch gerade dort vernünftige Regeln schon vorzubereiten und da nicht quasi doch wieder in das gleiche Problem hineinzulaufen, was wir dann auch bei Corona gesehen haben.
Zu den Folgen der Pandemie gehört auch, dass die Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dass Künstlerinnen und Köche ihre Jobs verloren haben, dass Geschäfte und Restaurants in die Insolvenz gerutscht sind. Und dass der Staat sich ziemlich hoch verschulden musste, um vieles davon aufzufangen. Etablierte globale Lieferketten müssen jetzt neu aufgebaut werden und die Abhängigkeit von chinesischen und indischen Arzneimittelherstellern soll, auch das ist eine Lehre aus der Krise, in Zukunft durch Produktionsstandorte in Deutschland reduziert werden. Denn Fiebersäfte für Kinder, Antibiotika und Krebsmedikamente müssten jederzeit vorrätig sein, so Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Es gibt noch eine weitere Konsequenz. Auf gesellschaftlicher Ebene haben Populisten, Impfskeptiker und Corona-Leugner von der Krise profitiert. Denn ihnen ist es gelungen, viele derjenigen hinter sich zu versammeln, die die Corona-Schutzmaßnahmen als Freiheitsbeschneidung massiv abgelehnt haben. Hass und Angriffe auf Politiker und Forschende gelten in diesen Kreisen bis heute als legitim. Auch Stefan Kluge war solchen Anfeindungen ausgesetzt.
Es ging bei mir ja auch bis hin zu Morddrohungen und das ist natürlich schwierig, auch in den sozialen Medien mit Anfeindungen und so weiter, wobei man eigentlich immer nur im Sinne gehabt hat, hier den Patientinnen und Patienten zu helfen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ja rasant sich auch änderten während der Pandemie, einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist schon bemerkenswert, was wir an Außenseitermeinungen, an Hass auch erlebt haben, wo auch ja hartnäckigste, aggressive Corona-Leugner sich dann haben intensivmedizinisch behandeln lassen und so. Also das waren schon teilweise bizarre Situationen.
Rund 20-30% der Bevölkerung lehnen, so besagen es Umfragen, die Schutzmaßnahmen während der Pandemie auch heute noch als übertrieben und falsch ab. Dementgegen haben mehr als 2/3 der Bevölkerung grundsätzlich die Maßnahmen akzeptiert und sind auch im Nachhinein damit noch einverstanden. Bei vielen war die Bereitschaft groß, die vulnerablen Bevölkerungsgruppen durch das eigene Verhalten zu schützen. Und viele berichten auch über familiären Zusammenhalt oder über nachbarschaftliche Hilfen für Alleinstehende und Alte. Dennoch waren einzelne Maßnahmen nicht nur skurril, sondern auch übertrieben, sagt Hajo Zeeb.
Masken tragen im Freien oder Abstand halten im Wald, sich nicht auf eine Bank setzen, das waren da sicherlich Dinge, die man kritisch betrachten muss und kann und auch Sport treiben draußen. Also Dinge, die, glaube ich, infektionstechnisch wenig Risiken mit sich brachten, aber man war halt super vorsichtig an vielen Stellen.
Inzwischen sind das Erinnerungen. Seit April 2023 können wir nach gut 3 Jahren wieder uneingeschränkt reisen, in Kneipen Bier trinken, Kinder zur Schule schicken, Feste mit vielen Freunden feiern. Wir können uns ohne Maske oder Test in vollbesetzte Züge quetschen oder schwitzend bei Konzerten tanzen. Denn das Virus hat sich verändert, ist endemisch geworden und wir haben eine Immunologie dagegen entwickelt. Aber auch das ist eine Lehre aus der Pandemie. Wenn das systematische Testen Auskunft über das Infektionsgeschehen geben soll, dann müssten entweder alle getestet werden oder repräsentative Bevölkerungsstichproben, erklärt Professor Philipp Wild. Der Epidemiologe hat an der Universitätsmedizin in Mainz die Gutenberg-Covid-19-Studie geleitet, die von Beginn der Pandemie bis Oktober 2022 lief. Also eine Art Überwachung. Wissenschaftlich Surveillance genannt, sagt Professor Philipp Wild, Immunologe an der Universitätsmedizin Mainz.
In der Tat haben wir gelernt, auch jetzt mit diesem Surveillance-System in Rheinland-Pfalz, dass es zielführend gewesen wäre in der Pandemie, sogenannte Sentinel-Kohorten, also Stichproben von Menschen in Regionen regelmäßig sich immer wieder testen zu lassen und da zum einen zu lernen, wie die Erkrankung verläuft und wen sie besonders trifft, aber zum anderen auch permanent ein gut regional aufgesplittetes System zu haben, wo sich die Infektionszahlen gerade nach oben entwickeln, wo sie nach unten gehen und davon abhängig die Maßnahmen einzuleiten, die man dann ergreift, um die Pandemie einzudämmen.
Das ist zwar mit der Hotspot-Regelung passiert, aber eben deutlich ungenauer, als es mit einer datenbasierten Stichprobenerhebung möglich gewesen wäre. Denn für die Hotspot-Regelung wurden zwar die gemeldeten Infektionszahlen genutzt, aber es blieb während der Pandemie immer etwas unklar, wie hoch eigentlich die Dunkelziffer bei den Infektionen ist. Nicht alle Menschen haben sich bei Symptomen testen lassen. Es ist zwar viel unternommen worden, um Daten als Basis für politische Entscheidungen zu erhalten, aber aus wissenschaftlicher Sicht gibt es dennoch einige relevante Datenlücken. Ein Beispiel. Im Labor konnte gezeigt werden, dass FFP2-Masken tatsächlich vor einer Ansteckung schützen. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass sie deshalb auch im Alltag diesen hohen Schutz bieten. Denn wenn sie zerknüllt in der Hosentasche getragen und schlampig aufgesetzt werden, geht vermutlich vieles von ihrem Schutzpotenzial verloren. Um das verlässlich zu wissen, hätte das Maskentragen im Alltag untersucht werden müssen. Das aber ist nicht passiert. Deshalb sagt Philipp Wild, dass nicht wirklich klar sei, wie viele Menschen durch die Masken tatsächlich geschützt worden sind. Denn
insgesamt war bei uns zu sehen, dass die Infektionslast auf einer Intensivstation wegen des sehr gut betriebenen Schutzes und des guten Verständnisses auch derjenigen, die das dort ausgeübt haben vom Personal, die Infektionslast sehr niedrig war, trotz der Tatsache, dass sie tagtäglich Menschen mit SARS-CoV-2-Infektionen ausgesetzt waren. Deutlich niedriger als zum Beispiel in der Bevölkerung.
Zwar ist viel passiert, viel Geld geflossen, um Informationen und belastbare Daten zusammenzutragen, aber dennoch waren und sind sie in Deutschland eher Mangelware. Deshalb mussten wir beispielsweise auch schon während der Pandemie einen Großteil unseres Wissens aus anderen Ländern importieren. Großbritannien wusste, welche Virusvariante auf dem Vormarsch war. Israel und Dänemark informierten über mögliche Nebenwirkungen von Impfstoffen. Epidemiologe Hajo Zeeb.
Die Top Science, die wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dieser Zeit kamen nicht aus Deutschland, eindeutig. Wir haben sicher viel versucht auch in Deutschland, aber tatsächlich fehlten uns an manchen Stellen A, Geld, um das zügig auf den Weg zu bringen. Aber bei den ganzen Fragen, ja, wie ist es mit Schulschließungen? Wie ist es mit Masken? Wie ist denn überhaupt der Verlauf im Einzelnen? Wie viele Leute sind denn wirklich infiziert? Und wie ist das mit der Dunkelziffer? All diese Sachen haben wir nicht in Deutschland gesehen, sondern mussten auch in andere Länder schauen, die einfach grundsätzlich besseren und einen schnelleren Zugang zu Daten hatten.
Aus wissenschaftlicher Sicht sind die Daten der Dreh- und Angelpunkt, um detailliert zu beurteilen, wie wir durch die Pandemie gekommen sind. Auch wenn mit Blick auf die Todeszahlen nahe liegt, dass in Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern wie Italien, Frankreich oder den USA vieles offenbar gut geklappt hat und erfolgreich war. Aber was uns die Pandemie ansonsten gekostet hat, wirtschaftlich, gesundheitlich und sozial, dazu sind konkrete und belastbare Daten in Deutschland nur lückenhaft vorhanden. Deshalb kranken die meisten Diskussionen, die zurzeit geführt werden, daran, dass wir sie nicht auf eine belastbare Datenbasis stellen können, kritisiert Stefan Kluge vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Im Vergleich zu Israel sind wir einfach nicht digitalisiert. Wir haben keinen schnellen Zugriff auf unsere Gesundheitsdaten. Hier spielt der Datenschutz eine große Rolle. Der Datenschutz ist wichtig, aber behindert natürlich in Teilbereichen auch die Forschung. Und diese Dateninfrastruktur, die haben wir nicht. Und daher waren Großbritannien und Israel viel erfolgreicher bei der Forschung, um nur mal zwei Beispiele zu nennen.
In Deutschland sind beispielsweise weder das Gesundheitssystem noch das Schulwesen oder die Behörden ausreichend digitalisiert. Dort gesammelte Daten können nicht mit solchen aus anderen Bereichen verknüpft werden. Das hat während der Pandemie die Arbeit der Gesundheitsämter und der Schulen erschwert. Und das beeinträchtigt auch heute die Beurteilung der Pandemiefolgen. Wenn die Krankenkassen nicht erfahren, wer welchen Impfstoff bekommen hat, dann lassen sich Impfschäden schlecht zuordnen, nachverfolgen oder belegen. Und so ist es auch in anderen Bereichen. Ob wirtschaftliche Schäden, die Anzahl der Post-Covid-Patienten oder die Größenordnung, in der Kriminelle mit Testzentren und Maskendeals den Staat um Millionen betrogen haben, all das lässt sich nur schätzen und hochrechnen. Keine gute Basis, um aus der überwundenen Krise für zukünftige Pandemien zu lernen. Das müsse sich deshalb dringend ändern, fordern Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Denn auch wenn wir alle krisenmüde sind, die nächste Pandemie kommt bestimmt. Und das vermutlich bereits in wenigen Jahren.
Ich glaube, eine wichtige Lessons learned aus der Pandemie ist, dass wir Wissen bündeln müssen. Und zwar nicht in dem Moment, wo der neue Erreger kommt, da ist es natürlich auch wichtig, aber schon in der Zeit vorher. In der Zeit vorher die Infrastrukturen zu schaffen, die Denkstrukturen zu schaffen, wo man dann gemeinsam diese große Aufgabe, die eine gesellschaftliche Herausforderung ist, gemeinsam anzugehen.
Erklärt die Virologin Professor Gülşah Gabriel vom Leibniz-Institut für Virologie in Hamburg. Sie ist die Sprecherin des neu gegründeten Projekts Pandemic Preparedness One Health, One Future. Ein Verbund von 41 Instituten der Leibniz-Gemeinschaft, die fächerübergreifend zusammenarbeiten. Mikrobiologen, Virologinnen, Bildungsforscher, Psychologinnen und Gesundheitsökonomen, sie bereiten sich gemeinsam auf die nächste Pandemie vor. Und zwar ganz konkret. Welche sind die potenziellen Pandemiekandidaten? Wie und wo sind sie verbreitet? Welche Immunität ist in der Bevölkerung dagegen schon vorhanden?
Ein weiterer Forschungspunkt ist, was haben wir an Medikamenten zur Verfügung, die möglicherweise gegenüber den nächsten Pandemiekandidaten hilfreich wären? Und auch hier werden wir die Experimente tatsächlich durchführen, am Beispiel jetzt als Blaupause der Vogelgrippe, was aktuell der Erreger ist, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit die nächste Pandemie auszulösen. Wirken diese Medikamente? Können wir die Virusvermehrung reduzieren?
Diese und andere entscheidende Studien und Experimente sind Gegenstand des Leibniz Labs. Die Ergebnisse werden veröffentlicht und der Politik als Handlungsgrundlage zur Verfügung gestellt. Pandemic Preparedness heißt dieser Forschungsansatz, auf Deutsch etwa Pandemievorsorge. Und die betreibt nicht nur das Leibniz Lab, sondern auch viele andere akademische Forschungseinrichtungen in Deutschland und auf der Welt. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler suchen nach potenziellen neuen Impfstoffen, arbeiten an innovativen Medikamenten und an wirkungsvollen Virenüberwachungsprogrammen, wie zum Beispiel am Abwassermonitoring. Und auch die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Pandemievorsorge ganz oben auf ihrer Agenda. Bei allen politischen Großveranstaltungen wirbt sie um Unterstützung und Gelder für die Wissenschaft, um auf die nächste Pandemie vorbereitet zu sein. Diese Aktivitäten sind nicht neu, sie laufen bereits seit rund 20 Jahren, seit das erste Coronavirus in Asien eine Epidemie verursachte. Aber durch die Corona-Pandemie hat die Prävention an Dringlichkeit gewonnen. Denn keiner weiß, wie tödlich der nächste pandemische Erreger sein wird. Covid hat mindestens 7 Millionen Menschen weltweit das Leben gekostet. In Deutschland sind 183.000 Menschen daran gestorben. Die nächste Pandemie kann noch viel gefährlicher sein.
Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema: Ein Jahr nach der Corona-Pandemie. Was wissen wir heute? Eine Sendung von Daniela Remus.